Philosophicum ist ein interdisziplinäres Symposium, das aktuelle und im weitesten Sinne philosophische Themen im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen verhandelt. Das Thema des 18. Philosophicums 2014 lautete Schuld und Sühne nach dem Ende der Verantwortung, in dem gefragt wurde, welche Verantwortung wir heute übernehmen können und müssen. Bekanntlich ist jeder Einzelne für sein Tun und Lassen selbst verantwortlich. Aber diese schlichte Feststellung wird mehr und mehr bezweifelt. Die modernen Natur- und Sozialwissenschaften betonen die Bedingtheit unseres Handelns, sei es durch die Gene, das Unbewusste, Umweltfaktoren oder Gehirnfunktionen. Es wird immer schwieriger, Verantwortung zu übernehmen in einer dauernd komplexer werdenden Welt. Die Zuschreibungen von eindeutigen Verantwortlichkeiten verschwimmen immer mehr. Dennoch bleibt reflexive Selbstbestimmung ein Imperativ moralischen Handelns. Der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer fordert sie ein im Umgang mit den neuen Medien und digitalen Techniken. Auf dem Philosophicum in Lech sprach Harald Welzer darüber unter dem Titel »Wie sieht Totalitarismus im 21. Jahrhundert aus?« Welzer ist Mitbegründer und Direktor der gemeinnützigen Stiftung Futur II. Er lehrt an der Europa-Universität Flensburg und der Universität St. Gallen. Sein zuletzt erschienenes Buch liest sich schon im Titel wie ein Manifest einer politischen Aufklärung für das 21. Jahrhundert. Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand. Hören Sie seinen Vortrag »Wie sieht Totalitarismus im 21. Jahrhundert aus?«
Wie sieht Totalitarismus im 21. Jahrhundert aus? Ich möchte Ihnen dazu ein paar Geschichten erzählen und komme dann irgendwann vielleicht zu dem Kern der Thematik. Unter dem Stichwort der moralischen Arbeitsteilung kann ich Ihnen etwas erzählen, was mir in den vergangenen Jahren klar geworden ist. Als jemand, der eigentlich aus dem wissenschaftlichen Bereich im engeren Sinne übergewechselt ist in einen zivilgesellschaftlichen oder NGO-mäßigen Tätigkeitsbereich und dieser Bereich angesiedelt ist im weitesten Sinne in der Nachhaltigkeits-, Ökologie-, Klimaschutz- und so weiter Debatte. Und als jemand, der eigentlich von außen in diese Szene eingestiegen ist, sind mir verschiedene Dinge aufgefallen, die ich spannend fand. Man könnte ja ungefähr sagen, man hat etwa seit 40 Jahren, mittlerweile schon 42 Jahre, seit dem Erscheinen des berühmten Buches Die Grenzen des Wachstums von Meadows und anderen, ja wirklich eine beeindruckende Karriere einer Ökologiebewegung in den westlichen Gesellschaften gesehen. Inklusive der Gründung von Parteien, inklusive der Etablierung von Lehrstühlen, von Studiengängen, Organisationen ohne Ende, Umweltbundesämter, Umweltministerien etc. etc. Also eine beeindruckende Veränderung der Bewusstseinslandschaft, die dort stattgefunden hat. Ich sage bewusst der Bewusstseinslandschaft, weil wenn Sie die Daten angucken, die ganz trivialen, harten Daten, stellen Sie ja fest, dass jedes Jahr ein neues Weltrekordjahr im Material- und Energieverbrauch ist. Und zwar jedes. Und zwar mit einer Steigerungskurve intern. Also keine lineare Steigerung, sondern dynamische Steigerungen, die dort stattfinden. Und es ist ein interessantes Phänomen, sich anzuschauen, wieso wir eigentlich so wahnsinnig erfolgreich sind in der Veränderung von Bewusstsein und so wahnsinnig erfolgreich sozusagen der Folgenlosigkeit dieser Bewusstseinsveränderung. Das ist ja ein interessantes Phänomen. Das ist ja ohne weiteres gar nicht so zu erklären. Empirisch kann man das so erklären, dann komme ich gleich noch an einem anderen Beispiel darauf zu sprechen, dass sich unsere Lebenswelt innerhalb dieser 40 Jahre radikal verändert hat, aber ohne, dass die Menschen das gemerkt haben. Also eine radikale Veränderung beispielsweise im Hinblick der Menge der Produkte, die sie alle kaufen. Eine radikale Veränderung im Hinblick auf die Haltbarkeit dieser Produkte, die sie kaufen. Das heißt, die Produktzyklen werden immer kürzer. Ja, die Menge der Produkte wird immer mehr, die Zyklen werden immer kürzer, die Dinge, die man wegschmeißt, werden immer mehr, etc., etc. Zum Glück haben viele dieser Geräte, die sie kaufen und wegschmeißen, viele der Nahrungsmittel, die sie kaufen und wegschmeißen, irgendwelche Bio- oder Öko- oder Effizienzgütesiegel. Und es gibt Institutionen, die hohen Aufwand betreiben, um diese Gütesiegel zu vergeben. Ich will das nicht weiter vertiefen, weil das ist nicht das Thema des heutigen Vortrages. Aber hinsichtlich der moralischen Arbeitsteilung ist etwas sehr Interessantes dabei entstanden. Wie gehen moderne Gesellschaften mit Problemen um, die sie selber generieren? Wenn die modernen Gesellschaften unseres Typs, wie Meadows und Kollegen 1972 festgestellt haben, einen Pfad verfolgen, der nicht zukunftsfähig ist, weil er mittelfristig die eigenen Überlebensbedingungen konsumiert, wirtschaftlich betrachtet. Wie gehen moderne Gesellschaften mit derartigen Diagnosen um, die sich eigentlich nicht von der Hand weisen lassen empirisch, aber den normalen Bewegungsverlauf, die normale Entwicklungsdynamik solcher Gesellschaften stören. Konkreter gesagt, die Geschäftsmodelle stören, weil das Geschäftsmodell besteht genau darin, immer mehr Material zu extrahieren, um immer mehr Produkte zu produzieren, immer mehr Bedürfnisse zu produzieren, damit es auch diejenigen gibt, die diese Produkte abnehmen. Jede Idee, diesen Entwicklungspfad zu verändern und statt mehr weniger zu machen, stört das Geschäftsmodell. Das heißt, wir haben einen objektiven Konflikt. Da gibt es Leute, die kommunizieren Daten auf guter wissenschaftlicher Grundlage, die in radikalem Widerspruch zu der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Praxis stehen. Was macht eine kapitalistische Gesellschaft damit? Sie schafft neue Systeme, neue Bereiche, in denen dann das abgearbeitet werden kann. Ja? Wir haben dann eben so etwas wie die erwähnten NGOs, die Lehrstühle, die Ministerien, die internationalen Klimakonferenzen, die Veranstaltung, alles. Ja? Bücher, pipapo. Das heißt, wir haben ein neues Segment in der Gesellschaft etabliert, das zuständig ist für die Bearbeitung der Besorgnis. Während die Segmente, die zuständig sind für die Zerstörung, die die Besorgnis verursachen, weiterhin ganz ungestört ihre Zerstörungsarbeit verrichten können. Und Sie, als diejenigen, die dann das energieeffiziente Gerät kaufen, können sich selber sagen, ich habe ja so ein energieeffizientes Gerät gekauft. Ja? Ich zahle sogar, wenn ich fliege, also einmal von 10 Flügen zahle ich sogar mal an Atmosphärkompensation oder überleg mir auch irgendwie mehr Fahrrad zu fahren oder sonst was. Das heißt, Sie haben als Individuum auch viele Möglichkeiten aufgrund dieser arbeitsteiligen Struktur selber sich was davon auszusuchen, wie Sie damit leben können. Ja, auch das, was eben in diesem eindrucksvollen Vortrag erzählt worden ist. Das ist moralische Arbeitsteilung. Und ich finde das sehr faszinierend und auch als Sozialpsychologe eben sehr faszinierend, wie moderne Gesellschaften es schaffen, ihre Mitglieder vollkommen unbeunruhigt zu lassen über das, woran sie selber teilhaben. Und das sind die Modi. Wir können ja in der Diskussion auch noch darauf eingehen. Das sind die Modi. Wir sind wunderbar dazu in der Lage, jede Form von Beunruhigung abzuarbeiten und dann irgendwelche Handlungen zu vollziehen, die dazu geeignet sind, diese Dissonanz aufzuheben und ganz wunderbar mit dem Falschen weiterzumachen und das Richtige zu denken. Und wenn man gemein wäre, wozu ich ja nicht neige, würde man natürlich auch sagen, dass genau die Erwägung von so ethischen Fragen wie Verantwortlichkeit, Schuld, Sühne und so weiter, tiefen philosophischen Fragen, natürlich auch im Rahmen solcher Veranstaltungen stattfindet. Aber eben nicht in den Vorstandsetagen, nicht in den Charity-Unternehmen, nicht in den politischen Gremien. Ja? Da haben Sie dasselbe Modell der moralischen Arbeitsteilung. Und wir finden uns dann alle gut, weil wir so tiefe Gedanken dazu entwickeln und uns wechselseitig auch bestätigen, dass es gut ist, diese tiefen Gedanken zu entwickeln. Und der Rest der Welt interessiert sich nicht sonderlich dafür. So, zweite Geschichte. Etwas völlig anderes. Scheinbar völlig anderes. Man hat ja so Menschen, die man im Laufe seines Lebens kennenlernt, die einen kolossal beeindrucken und über die man viel nachdenkt und so eine Art persönliche Helden, wenn man so will. Ich habe so einen persönlichen Helden neben noch zwei, drei anderen. Einen, der heißt Chioma Schönhaus. Und Schönhaus ist eine wahnsinnig interessante Person, und zwar deswegen, weil er Jude ist, der lebt noch, aber im Nationalsozialismus natürlich zu der Gruppe der Verfolgten gehört hat als junger Mann. Wie viele dieser verfolgten Personen standen Sie an einer bestimmten Stelle vor der Fragestellung, soll ich mich deportieren lassen oder soll ich untertauchen? Diese Situation war für viele insofern auch sehr komplex, weil sie meistens nicht alleine diese Aufforderung bekommen haben, sich deportieren zu lassen, sondern weil das im Familienzusammenhang geschehen ist. Und wir haben, das wäre auch noch ein wahnsinniges Thema, auch philosophisch und psychologisch natürlich, die hochkomplexe Situation, dass häufig die älteren Familienmitglieder geneigt dazu waren, sich deportieren zu lassen, weil sie eher ordnungsorientiert gewesen sind, weil sie eher Hoffnung gehabt haben, es würde nicht so schlimm kommen, während Jüngere häufig ja eine größere Sensibilität dafür hatten, dass das der Tod sein würde, sodass die Familien in solchen Situationen schon auch daran zerbrochen sind oder auseinandergegangen sind, dass die Jüngeren untergetaucht sind, die Älteren sich nach Theresienstadt, Auschwitz und so weiter haben deportieren lassen. Es ist ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der Geschichte, aber ein bemerkenswertes. Hat übrigens auch was damit zu tun, und das hat auch was mit dem Totalitarismus-Thema zu tun, dass die Jüngeren weniger Erfahrungen haben, die sie auf falsche Bahnen leiten. Ruth Klüger, Auschwitz-Überlebende, hat neulich in einem Interview gesagt, als es darum ging, wie man wahrgenommen hat, wie sich die nationalsozialistische Gesellschaft verändert hat, dass sie als kleines Mädchen die Sachen viel klarer gesehen hat als ihre Eltern. Warum, sagt sie, mir fehlte die Erfahrung. Ich war geschützter vor Fehlurteilen. Ja? Und das muss man einfach sehen, dass wir und auch die Betroffenen in solchen Situationen gesellschaftliche Prozesse im Rahmen ihrer bis dahin gemachten Erfahrungen interpretieren. Deshalb ahnen sie nicht, dass etwas passieren kann, was radikal abweicht von all dem, was man vorher gelernt hat aus der Geschichte, aus der eigenen Lebenserfahrung. Dass es Verfolgung gibt, dass es Pogrome gibt, dass es Entrechtungsprozesse gibt und so weiter. Das ist in der Gruppe jüdischer Bürgerinnen und Bürger völlig gang und gäbe gewesen. Davon ist jeder ausgegangen. Dass es etwas geben könnte wie eine radikale Ausgrenzung, die in Vernichtungslagern endet. Dass es eine Form der Vernichtungsentrechtung gibt, das hat niemand gewusst und geahnt. Also interpretiert man die Maßnahmen immer im Modus dessen, was man kennt. Man würde sie nie in dem Modus interpretieren, den man nicht kennt. Das geht auch fast nicht. Ja? Und insofern sind die Jüngeren gewissermaßen besser dran gewesen, weil ihnen die Erfahrung keine Falle gestellt hat. In dem Fall von Tioma Schönhaus war es dann auch tatsächlich so, dass die Aufforderung, sich deportieren zu lassen, erging. Die lebten in Berlin, wie übrigens zu dem Zeitpunkt der 1941 fast alle in Deutschland verbliebenen Juden inzwischen in Berlin gewesen sind. Deshalb sind dort auch viel mehr Deportationen abgegangen als aus anderen Städten. Ein Prozess, der dem vorausgegangen ist. Schönhaus arbeitet in einer Fabrik, hat von seinen Arbeitgebern eine Bescheinigung, dass er dort gebraucht wird. Die Eltern haben so etwas nicht. Die Eltern beschließen, hinzugehen, sich deportieren zu lassen. Schönhaus sagt, ich mache das nicht. Das wird nicht gut gehen, das Ganze. Versteht es bitte, ich bleibe hier. Nachdem er dann zuerst durchkommt mit seiner Bescheinigung, aber dann wenige Wochen später wiederum von der Gestapo aufgefordert wird, sich einzufinden und sich deportieren zu lassen, beschließt er, unterzutauchen. Und es gab in Berlin zu jener Zeit und in den Folgejahren einige tausend Menschen, die untergetaucht sind und die mit Hilfe von sozialen Netzwerken überleben konnten. Das ist eine unglaublich interessante Geschichte, wie diese Netzwerke funktioniert haben. Aber natürlich sind auch viele von denen, die den Versuch gemacht haben, unterzutauchen, aufgeflogen. Unter anderem, weil es eine Spitzelkultur gegeben hat, weil Menschen, die selber Verfolgte waren, von der Gestapo angeheuert wurden, sich in die Netzwerke einzuschleusen und dann entsprechend die auffliegen zu lassen und sonst was. Eine sehr spektakuläre, hochinteressante Geschichte. Schönhaus entgeht dem auffliegen, indem er als Untergetauchter etwas völlig Spektakuläres macht, nämlich das vollkommene Gegenteil dessen, was man glauben würde, wie man im Untergrund überlebt. Der versteckt sich nicht. Der versucht auch nicht unauffällig zu leben. Der macht das genaue Gegenteil. Der verdient Geld als Passfälscher, der verhökert illegal irgendwelche Gegenstände, deshalb verfügt er über gute monetäre Mittel, der lässt sich weiße Anzüge schneidern, der geht in die Lokale und Restaurants, wo die führenden Nazis hingehen, der hat sexuelle Beziehungen zu deutschen Offiziersgattinnen, deren Männer an der Front sind. Er kauft sich ein Segelboot, segelt mit den Offiziersgattinnen auf dem Wannsee und so weiter und so weiter und macht mit einer unglaublichen Listigkeit sein Überleben möglich, indem er im Grunde genommen die Gesellschaft unterlebt. Die Strukturen, in denen sich jeder zurechtfindet, macht er sich zunutze, um gewissermaßen kontraintuitiv zu überleben. Er ist natürlich Spieler, wie man an solchen Beispielen schon sehen kann. Und er spielt das ganze Spiel auch so weit, dass er seinen eigenen Pass nicht fälschen möchte, sondern ihm geht es darum, an ein originales, wasserdichtes, vollkommen authentisches Ausweisdokument zu kommen. Das gelingt ihm auch durch Konspiration mit anderen Leuten und so. Er muss dann nur noch das Ding ausfüllen, aber eigentlich ist er sicher, als er diesen wirklich amtlichen Ausweis hat. Er würde der Verfolgung sogar jetzt offiziell entgehen. In dem Augenblick, wo er dieses Ausweisdokument hat, verliert das in der Straßenbahn. Er hat es einen halben Tag gehabt, das Ding. Da er dieses Ausweisdokument natürlich nicht auf seinen Namen ausgestellt gewesen ist, sondern auf einen anderen, kriegen die Behörden, als der Ausweis gefunden und abgegeben wird, raus, dass diese Person nicht existiert. Dann wird er steckbrieflich gesucht. Es geht sehr schnell. Er kriegt das aber auch sehr schnell raus, dass er jetzt ein riesiges Problem hat. Was macht er? Er verkleidet sich als Tourist, so bündische Jugendmäßig, kurze Hose, sonst was, besorgt sich ein Fahrradgepäck dazu und fährt mit dem Fahrrad in die Sommerfrische. Und er fährt nach Feldkirch, insofern passt das auch lokal ganz gut, und geht dort illegal über die Grenze und überlebt. Und ich habe ihn mal gefragt, wie er sich gefühlt hat, als er in der Schweiz gewesen ist, in Sicherheit. Und da hat er kurz überlegt und sagte, naja, wie so ein Tiefseefisch im Dorfteich. Aber das ist eine interessante Metapher. Ja? Was meint er damit? Er meint, dass er vorher über viele Jahre unter extremem Druck existiert hat. Dass seine Lebensform sogar die gewesen ist, unter diesem Druck zu existieren. In dem Augenblick, wo der Druck weg ist, wie bei so einem Tiefseefisch, fallen die in sich zusammen. Das heißt, der Handlungsraum ist für ihn gar nicht mehr so da. Der hat dann eine Werbeagentur gegründet und hat seine Dinge weiter betrieben auf eine andere Art und Weise. Das ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Und diese Geschichte ist ja insofern auch die neben der Biografie von Schönhaus selber unheimlich interessant, wenn man bedenkt, dass eine Gesellschaft wie die nationalsozialistische trotz Geheimpolizei, trotz radikaler Gewalt, trotz Überwachung, trotz Kontrolle soziale Räume des Überlebens geboten hat. Die Netzwerke, in denen Schönhaus auch aktiv gewesen ist, natürlich als Fälscher, die Beziehungen, die er eingegangen ist und so weiter, machen ja alle deutlich, dass selbst eine solche totalitäre Gesellschaft Nischen bereithält, die vom Regime nicht eingesehen werden können. Nischen des Privaten. Private Räume, die man zur Konspiration, zum Unterleben der Gesellschaft nutzen kann. Niemand hat als Einzelner überlebt. Wenn, dann haben die Leute in sozialen Gruppen, mithilfe sozialer Gruppen, mithilfe sozialer Beziehungen überlebt. Niemand hat als Einzelner überlebt. Ja, das bedeutet, Residuen des Privaten, wo niemand Zugang hat, sind essentiell dafür, dass überhaupt in dieser totalitären Gesellschaft Menschen überlebt haben. Und die breite Literatur, die Sie kennen über den Stalinismus und so weiter, sagt ja genau das Gleiche. Übrigens auch die Dystopien, die 1984 oder Fahrenheit 451 oder was immer Sie nehmen, es sind immer Residuen der Intimität, die Widerstand ermöglichen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auf den ich später zurückkommen möchte. Jetzt kommt eine dritte Geschichte, die ich erzählen möchte. Und die hat was mit der moralischen Arbeitsteilung wiederum zu tun. Die hat was mit dem Abarbeiten von Veränderungsprozessen auf der gesellschaftlichen Ebene zu tun. Es gibt in der Umweltpsychologie seit einigen Jahren eine Begrifflichkeit, die ich sehr gut finde. Und die nennt sich Shifting Baselines. Und diese Entwicklung dieser Begrifflichkeit geht auf eine sehr hübsche kleine Studie zurück, wo eine Forschergruppe südkalifornische Fischer befragt hat, aus umweltpsychologischer Perspektive. Und zwar ging es einfach darum, herauszukriegen, wie sich Umweltwahrnehmungen bei Menschen verändern mit sich verändernden Umwelten. Wir haben was sehr Einfaches gemacht. Die haben 3 Generationen von Fischern gefragt und haben die danach gefragt, wie weit sie rausfahren mussten früher, wie weit sie rausfahren heute, wie viele Fische, welche Arten von Fischen es gab, was der größte Fang gewesen ist, etc., etc., all diese Dinge. Und was sie rausgekriegt haben, ist etwas ziemlich Naheliegendes, aber trotzdem Eindrucksvolles, dass das Bewusstsein über die Veränderung der Welt, der Arbeitswelt und auch der Lebenswelt bei den Ältesten am größten gewesen ist und bei den Jüngsten am geringsten. Der Grund ist ganz einfach, die wussten gar nicht, was es früher für Fische gegeben hat. Die kannten ja nur ihre Welt. Die wussten nicht, dass man früher in Küstennähe schon gute Fänge machen konnte. Die fahren heute eben hunderte von Meilen raus und halten das für normal. Also eine Lebenswelt hat sich verändert. Das Problem ist, es gibt keinen fixen Referenzpunkt, an dem man diese Veränderung messen könnte. Deshalb Shifting Baselines, dieser Referenzpunkt, der wandert mit der sich verändernden Umwelt mit. Und das gilt für physische Umwelten genauso wie für soziale Umwelten. Also, wenn man beispielsweise mal ein Gedankenexperiment machen würde und sich vorstellen würde, in der nationalsozialistischen Gesellschaft wäre im April oder Mai 1933 die Situation so gewesen, dass die jüdischen Bevölkerungsmitglieder aus ihren Häusern geholt worden wären, durch die Straßen getrieben worden wären, an den Bahnhöfen auf Züge verladen worden wären und gen Osten mit unbekanntem Ziel deportiert worden wären. Frühjahr 1933. Das hätte niemand akzeptiert. Leute hätten gesagt, das ist ja unvorstellbar, das geht doch überhaupt nicht. Was ist denn das? Ja? Was ist denn das für eine Sozialform, Menschen durch die Straßen zu treiben? Was ist denn das, Menschen aus den Häusern zu holen? Was ist es denn, Menschen ihre Jobs zu nehmen, sie zu deportieren, irgendwo hinzuschaffen? Es wäre nicht kompatibel gewesen oder kongruent gewesen mit dem moralischen Selbstbild und den moralischen Erwartungen, die es zu diesem Zeitpunkt vorherrschend gegeben hat in dem Land. Jetzt kann man 8 Jahre nach vorne gehen, in das Jahr 1941, und Sie haben eine Gesellschaft, in der exakt das der Fall ist und das alles in aller Öffentlichkeit stattfindet. Der zentrale Deportationsbahnhof in Berlin ist Berlin-Grunewald, bürgerliches Viertel, alles voll bis zum Anschlag mit humanistischer Bildung und so weiter. Und dort werden die Menschen entweder zu Fuß hingetrieben, von Lastwagen runtergeladen, auf das Gleis 17 gebracht und deportiert. Und zwar jeden Tag. Ja? Und es wird wahrgenommen. Die Leute sehen das ja auf der Straße. Übrigens sehen sie es nicht nur, aber das wäre ein anderes Thema. Sie haben sich vorher schon schöne Wohnungen und Häuser und Haushaltsgegenstände und so weiter auf Auktionen gekauft, von denen sie wussten, wo das Zeugs herkommt. Sie haben Geschäfte übernommen etc. Alles das, was man nachlesen kann bei Viktor Klemperer und bei vielen anderen. Aber der interessante Punkt ist doch der, dass 1941 genau dieselben Leute, das für erwartbar und möglich und gerechtfertigt halten, was dort passiert. Die ist 1933, also nur 8 Jahre vorher, für vollkommen unerwartbar und ungerechtfertigt gehalten hätten. Und keiner von denen, die das dort sehen, würde zu sich selber sagen, was bin ich für ein Schwein geworden? Interessante Fragestellung. Wie schaffen es diese Leute, die vollkommene Veränderung ihrer moralischen Standards für sich selber nicht zur Kenntnis zu nehmen? Und wir sprechen hier über riesige Mehrheitsbevölkerung. Das heißt, ich spreche auch über sie potenziellerweise. Und es ist ein interessantes Phänomen, wie also solche shifting Baselines im Sozialen sich auch vollziehen. Weil von dem Selbstbild her, von der Verfügung über das eigene moralische Vermögen, würden die Leute ja sagen, da hat sich ja aber gar nichts verändert. Ich bin immer noch ein guter Kerl. Vielleicht hat auch jemand Probleme damit, was passiert. Es wurde ja gestern in dem Vortrag auch angedeutet. Die bewältigt man dann, diese Dissonanz. Ja? Aber das Wesentliche ist, sie wird bewältigt. In der ganzen Zeit der Existenz der nationalsozialistischen Gesellschaft gibt es eine einzige Demonstration für Verfolgte. Eine einzige. Übrigens in der Straße, wo wir unser Büro haben, wenn ich das mal sagen darf. Das ist aber ein Zufall. In der Rosenstraße. Ist auch eine komplexe Geschichte. Wo es mir darum geht, ist die Veränderung der Wahrnehmung und der Deutung und der Selbstinterpretation und der Interpretation dessen, was richtig und falsch ist, was gerecht und ungerecht ist. 8 Jahre. Wie geht das? Wie findet das statt? Und dazu vielleicht ein Beispiel, was ich sehr instruktiv finde und was für mich auch eines der wesentlichen Lektüren zu dieser normativen Veränderung in solchen diktatorischen oder totalitären Gesellschaften ist. Sebastian Haffner, Die Geschichte eines Deutschen. Muss man lesen. Wenn man dieses Buch nicht gelesen hat, hat man das nicht verstanden, was da stattgefunden hat. Und Sebastian Haffner ist ja auch insofern ein wahnsinnig interessanter Zeuge, weil er Regimegegner gewesen ist. Er hat ja dieses nationalsozialistische Deutschland auch verlassen und hat in England als Journalist gearbeitet, wie Sie wissen. Dezidierter Regimegegner. Und Haffner hat ja im Kern seines Buches, es zentriert sich ja um das Jahr 1933 und die Wahrnehmung der Leute über das, was da jetzt eigentlich passiert. Und es gibt eine Szene, die er in seinem Buch beschreibt. Da ist er junger Gerichtsreferendar und hat etwas in der Vorbereitung für sein zweites Examen im Berliner Kammergericht zu tun. Muss etwas vorbereiten, Akten studieren und so weiter und so weiter. Ich äußere mich mit derselben Vorsicht, weil hier so viele Juristen sind, dass ich nichts Falsches sage. Aber es geht auch gar nicht um juristische Details, sondern es geht um eine soziale Situation, die dort stattfindet in dem Kammergericht, die Haffner beschreibt. Und zwar ist es so, dass an diesem Tag im Jahr 1933, einige Monate nach der sogenannten Machtergreifung, die SA in das Gebäude kommt. Und die SA sich alle jüdischen Gerichtsmitglieder vorknöpft. Ja? Haffner ist kein Jude. Er hört nur aus den Fluren, aus den Nebenräumen und sowas, dass da irgendwie was los ist. Und natürlich erzeugt das bei ihm eine Dissonanz, dass da draußen etwas los ist. Da hört man Geräusche, die hört man sonst nicht im Kammergericht. Da gibt es laute Rufe, Schreie, Gepolter und so weiter und so weiter. Also Gewalthandlungen, die da draußen stattfinden. Haffner nimmt das zur Kenntnis und macht was? Er konzentriert sich auf seine Akte. Er versucht, das, was da draußen stattfindet, wegzublenden. Es ist ein psychologisch äußerst nachvollziehbarer Mechanismus, den können Sie alle an sich selber überprüfen, weil es hier eine Situation ist, die unbekannt ist und unerwartbar. Wenn wir mit Dingen konfrontiert sind, wo wir keine Skripts vorliegen haben, wie man mit so einer Situation umgeht, halten wir uns an das, was wir haben, zum Beispiel eine Akte. Bei Irving Goffman heißt das, wir schaffen uns Territorien des Selbst. Ja? Das merken Sie auch, wenn Sie mit Gewalt konfrontiert sind oder irgendwas. Sie versuchen, sich einen Raum zu schaffen, in dem Sie sich orientieren können. Und das heißt immer, ich blende den Rest weg. Haffner beschreibt es, wie er sich versucht, auf den Fall zu konzentrieren und so. Dann passiert das Folgende, dass die Tür aufgeht und zwei SA-Männer reinkommen, sich im Raum umgucken, auf ihn zukommen und einer guckt ihn an und sagt, Aria. Und Haffner sagt, ja. Dann gehen die wieder raus. Und dann sagt Haffner dazu, versagt schon in der ersten Prüfung. Ja, warum versagt? Weil er eine Zuschreibung übernommen hat, die nicht seine eigene gewesen ist. Das ist eine extrem dissonante, auch als gefährlich empfundene, orientierungslose Situation. In dieser Situation fällt er eine Entscheidung, die gar nicht seine ursprüngliche gewesen wäre. Das heißt, er verändert sich in einem kleinen Schritt. Er erlebt eine Dissonanz und er bewältigt diese Dissonanz und das Ergebnis ist die Zustimmung. Und dann ist er froh, dass die wieder draußen sind und nur andere abtransportieren in dieser Situation. Jetzt kann man unendlich viele solcher Beispiele finden, wo sich die Gepflogenheiten des Alltags genau in diesem Modus verändern. Dass viele Menschen ein Unbehagen haben. Dass sie Boykotts von jüdischen Geschäften fürchterlich finden, dass sie die zunehmende Willkür als unangemessen empfinden im preußischen Staat oder sonst was. Aber jede von denen, die das so empfinden, erleben immer eine Dissonanz und sie fällen eine bestimmte Entscheidung, um diese Dissonanz zu bewältigen. Das heißt, sie überreden sich in gewisser Weise selber dazu, sich anders zu dem zu verhalten, was dort passiert. Und das sind sehr kleine Veränderungsschritte, die aber eine Fatalität haben insofern, als dass jede einmal gefällte Entscheidung die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die nächste in derselben Richtung stattfindet. Insofern kann man sehr einfach erklären, wieso zum Beispiel die Toleranz gegenüber einer Gewalthandlung, die man einmal zeigt und sagt, da gucke ich jetzt nicht hin, da gehe ich jetzt nicht hin, die Toleranz gegenüber einer Mordhandlung wahrscheinlicher macht, weil man immer denselben Modus der Dissonanzbewältigung hat und die Ereignisse immer schlimmer werden, aber man selber den Ereignissen gegenüber wesentlich zustimmungsgeneigter ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich spreche ja nicht über diejenigen hier, die das sowieso alles gut finden, sondern über die Bevölkerungsteile, die vielleicht das Ganze eher problematisch finden, skeptisch sehen, beängstigend finden. Alle gewöhnen sie sich daran. Wir wissen ja aus Studien inzwischen, dass die Zustimmungsbereitschaft zum Regime im Verlauf der Existenz des Regimes gestiegen ist. Und zwar heftig gestiegen ist. Ghezzi Ali hat das Zustimmungsdiktatur genannt. Und Sie müssen einfach sehen, dass in diesen Jahren zwischen 1933 und 1941, wo die Verfolgung de facto stattfindet, handfest wird, immer dramatischer wird, zugleich die Zustimmung zum System steigt. Da sehen Sie, was da passiert in der normativen Veränderung, in den Selbstbildern und so weiter und so weiter. So, das ist eine shifting baseline. Und das berühmte Milgram-Experiment, da gehe ich jetzt hier nicht im Detail darauf ein, gilt ja immer als Gehorsamkeitsexperiment. Das heißt, unter welchen Bedingungen werden Menschen dazu gebracht, gehorsam zu sein? Und dann hat man immer das Verhältnis Versuchsleiter, Versuchsperson im Blick. Der eigentliche Clou beim Milgram-Experiment, bei diesem Geben von Stromschlägen für falsche Antworten, bestand schlicht und ergreifend daran, dass die nicht sofort eine tödliche Dosis bei der ersten falschen Frage geben mussten, sondern die bei 15, 30, 45, 60 Volt sich langsam gesteigert haben. Ja? Das heißt, ein Normalisierungsprozess, dem vorausgegangen ist, dass die Sache irgendwann brisant geworden ist. Und an dieser Stelle, wo es deutlich wurde, dass es brisant wurde, konnten die meisten Versuchspersonen nicht zurück, weil sie sich immer schon entschieden hatten, die Handlung auszuführen. So. Ja, deshalb ist das Experiment so wahnsinnig interessant, weil es was darüber aussagt, wie wir unsere eigenen Entscheidungen und Handlungen organisieren. Das ist Shifting Baseline, eine der spektakulärsten sozialen Shifting Baselines, die wir kennen. Wir kennen viele andere und da käme ich dann auf den Totalitarismus auch im 21. Jahrhundert zu sprechen. Sie alle haben, ich habe die andere genannt, sozusagen das Eingewöhnen in eine Hyperkonsumkultur besonders die Älteren hier, müssten ja die Referenzpunkte noch haben, wie viele Gegenstände sie in den 1960er Jahren gehabt haben, wie die Kaufmann für ein Brot bezahlen musste, gemessen an den Einkommen, wo man Möbel gekauft hat, nämlich zum Beispiel nicht bei IKEA, wo man Textilien gekauft hat, zum Beispiel nicht bei H&M und Primark, weil es das alles überhaupt nicht gegeben hat. Shifting Baseline, genau darin, dass sich die Benutzeroberfläche der Gesellschaft verändert, die Konsumoberfläche, und niemand merkt, wie sehr sich die eigene Lebenswelt verändert hat, wie sehr sich auch die eigene Orientierung, zum Beispiel in Bezug auf Produktqualität, auf Wertigkeit und so weiter verändert hat. Wahnsinnige Shifting Baseline, die dort stattfindet. Und diejenige, die mich jetzt unter der Totalitarismusfrage besonders interessiert, ist natürlich die, was haben wir eigentlich für eine Shifting Baseline im Bereich der digitalen Kommunikation, im Bereich der digitalen Wirtschaft, im Bereich der informationellen Industrie, im Bereich des informationellen industriell-staatlichen Komplexes. Eine Wahnsinnsgeschichte. Wenn Sie sich einfach nur angucken, also man könnte jetzt die Frage stellen, wann ist das iPad auf den Markt gekommen? Es liegt Äonen zurück, eigentlich gab es das schon immer. Ja, es ist nicht so lange her. 2010 gab es die ersten von diesen Dingern. Sie merken das als Benutzer dieser Geräte, übrigens auch als Benutzer solcher Geräte, das wollte ich noch ergänzen, ich finde ja die Figur Denken Sie an Ihr Handy eigentlich ziemlich gut, aber wir denken zum Beispiel, wenn wir Vorträge über Denken Sie an Ihr Handy halten, nicht daran, dass zum Beispiel hier diese Fernbedienung dieselben Materialien enthalten, diese Teile, dass wir Strom verbrauchen, indem wir irgendwas projizieren und sowas. Ja? Also da ist ja auch was Interessantes noch dabei, auch eine Shifting Baseline, wie sich Vortragskulturen verändert haben, wie sich das ganze Equipment dazu verändert hat, wie alles immer gleich aufgezeichnet wird, unmittelbar wieder verfügbar ist, etc. etc. Ja? Eine radikale Veränderung unserer kommunikativen Welt, die man vielleicht bemerkt, aber wenn man sie bemerkt, doch so unendlich vorteilhaft ist. Ja, man muss heute nicht mehr vor die Tür gehen, um rauszukriegen, wie kalt es draußen ist. Wahnsinn. Man muss in seinem Auto nicht mehr den Scheibenwischer anmachen, wenn es regnet. Macht das Auto von selbst. Ihr Smartphone mit den 536 Apps liefert Ihnen alles, was Sie, wo Sie vor 2 Monaten noch nicht mal gewusst haben, dass Sie es jemals brauchen würden oder wissen wollen würden. Alle diese Dinge verändern nicht nur die Gebrauchsform von Welt, sondern sie verändern natürlich auch die Sozialität. Sie merken das zum Beispiel daran, dass man heute nicht mehr wetten kann. Früher war es ja immer so, dass wenn man sich gestritten hat, ja, war das Robert De Niro oder war es Al Pacino in dem Film oder so. Ja? Tausende beliebige Themen, wo man sofort, ey, Flasche Wein, Kiste Bier, nix, kannst vergessen. Ziehen alle ihre Smartphones raus, Google, zack, Robert De Niro, habe ich doch gesagt. Ja? Das ist eigentlich nicht witzig, weil es wirklich zeigt, wie sich Sozialformen verändern, wie sich kommunikative Formen verändern. Man könnte in dem Zusammenhang beispielsweise auch Kriminalfilme und Kriminalromane sich angucken, weil die von der Logik her heute vollkommen anders funktionieren, als sie früher funktioniert haben. Die rufen sich ja immer ständig an, die Leute. Und wenn man jemand dingfest machen will, dann gibt einem die Telekom oder wer auch immer die ganzen Verbindungsdaten und so weiter und so weiter. Ja? Das ist eine vollkommen andere Crime-Story gegenüber früher. Oder die gucken sich ja immer pausenlos die Bänder von Überwachungskameras an. Ja, Shifting Baseline. Warum gucken die denn jetzt, guckt man so einen Film aus den 50er Jahren, so ein Melville-Krimi oder so, warum gucken die sich denn nicht die Überwachungskamera an? Warum lassen die sich nicht die Verbindungsdaten geben? Ja? Warum rauchen die auch noch alle? Ja? Ich will das nicht witzig machen. Ich meine das total, ich finde, das sind dramatische Veränderungsprozesse, die dort stattfinden in dieser Welt. Und es sind ja nicht nur Veränderungsprozesse, die auf der Ebene unseres eigenen kommunikativen und Sozialverhaltens stattfinden. die sind dramatisch genug. Auch sozusagen die Veränderung des Verhaltens in öffentlichen Räumen. Es gibt ja keine Spontankommunikation in öffentlichen Räumen mehr, weil alle immer auf die Bildschirme starren. Das ist wirklich wahr. Flirtkultur am Arsch, kann ich nur sagen. Gucken immer soziale Netzwerke und so. Es ist aber beinahe noch der harmlose Teil, weil zudem könnte man sagen, klar haben sich kommunikative Kulturen, kommunikative Gepflogenheiten immer verändert, auch mit dem Buchdruck, mit was auch immer. Das ist vielleicht so. Es gibt aber einen ganz anderen Aspekt und der führt viel dichter in das Thema des Totalitarismus hinein, dass nämlich mit dieser ganzen veränderten kommunikativen Praxis ja eine vollkommen veränderte Transparenz der Menschen, die dort kommunizieren, plötzlich entstanden ist. Weil sie alle wissen, dass sie ohne Unterlass Daten geben, die andere Menschen nutzen können. Ohne Unterlass. Jederzeit geben die sich über sich selbst. Kleine Rückblende, Shifting Baseline. Auch hier werden sich die Älteren noch daran erinnern, dass es in Deutschland mal eine Volkszählung geben sollte. Im Jahr 1980. Und diese Volkszählung den horriblen Ansatz hatte, dass irgend so ein armer, angeheuerter Student mit einem Fragebogen an der Wohnungstür stehen sollte und rausbekommen sollte, wie viele Leute denn da wohnen und ob es ein Klo gibt und so Sachen. Ja? Also eine Seite Fragebogen. Ich war selber damals Mitglied einer Anti-Volkszählungs-Initiative. Ich hatte so einen Aufkleber hinten auf dem Auto und sowas und dachte, der gläserne Mensch, das wollen wir alles nicht sein. Das muss bekämpft werden und es wurde ja auch bekämpft. Die hat ja nie stattgefunden, diese Volkszählung. Ja? Und heute ist es ohne weiteres so, dass über jedes einzelne Subjekt ein millionenfaches, hunderttausendfaches an Daten schon vorliegt, als die jemals im Rahmen dieser Volkszählung hätte erhoben werden können. So, jetzt schwenken wir mal zurück auf die totalitären Gesellschaften, wie wir sie kannten. Schwenken wir mal darauf zurück auf Gewaltgesellschaften vom Typ Nationalsozialismus, vom Typ Stalinismus und von vielen anderen totalitären Formen. Die Geheimpolizei, die Cheka, die Gestapo, alle anderen Dienste in diesen Gesellschaften bis hin zur Stasi in der DDR hatten das große Problem, dass sie die Daten, die sie gegen die Menschen verwenden wollten, erst selber erheben mussten. Die waren dafür da, was rauszukriegen. Über Spitzeldienste, über Kaufen von Informationen, über das Fischen von irgendwelchen Akten. Die Stasi hat es ja dann geschafft, Geruchsproben zu nehmen, die man später hätte wieder identifizieren können. Also solche Absonderlichkeiten, die so ein System, so ein plumpes, an den Tag legen muss. Aber das Beispiel Schönhaus, das Beispiel der Hilfenetzwerke zeigt, diese Möglichkeiten der vollständigen Erhebung von Daten war begrenzt, weil es private, weil es arkane Bereiche gegeben hat, in die man nicht eindringen konnte. Und jetzt haben wir was Interessantes. Wir würden immer, wenn wir über totalitäre Gesellschaften sprechen, über totalitäre Regime sprechen, würden wir immer irgendwie sowas sehen wie Menschen in Uniformen. Wir würden immer so etwas vermuten wie Gewaltausübung gegen Gegner. Wir würden immer so etwas annehmen wie Heilsversprechen, den Menschen dann zustimmen. Wir würden so etwas annehmen wie Liturgien, Reichsparteitage, Einschwören auf Programme. Das ist der Totalitarismus, wie wir ihn kannten. Aber dieser Totalitarismus basiert auf sozialen Verkehrsformen und kommunikativen Verkehrsformen, die Nischen vorsehen. Es basiert unter anderem darauf, dass es zu diesen Zeitpunkten immer noch Trennungen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit gibt. Die Trennung zwischen Privatheit und Öffentlichkeit ist das Kernelement der politischen Organisation von Demokratien. Das muss man mal in Erinnerung rufen. Ja? Wir haben gegenwärtig eine Entwicklung, wo Privatheit radikal aufgehoben wird, wo sie zerstört wird. Das ist eine Form von Gewalt, die tritt eben nicht in Uniform auf, die hat keinen Schlagstock in der Hand, die zerrt auch niemanden in eine Zelle, aber sie dringt ein in die privaten Räume von Menschen. Und sie kann deswegen perfekt eindringen in die privaten Räume von Menschen, weil die die selber schon aufgemacht haben und weil sie sich jeden Tag aufmachen und weil sie jeden Tag bereitwillig, wenn sie nachgucken, ob es kalt draußen ist, wenn sie sich die Pizza bestellen, wenn sie was auch immer tun, immer zu liefern zu dem, was da irgendjemand wissen will. Ja? Das heißt, es ist ein Totalitarismus, der sich dort entwickelt, der sieht gar nicht nach Totalitarismus aus. Die tragen ja keine Uniformen, diese Facebook-Leute und sowas. Die tragen Kapuzen-Shirts. Und Steve Jobs, dieser sozusagen Gott dieser neuen Welt, die Popfigur dieser neuen Welt, trug ja auch keine Uniform. Er hat nur Sätze formuliert, die lauteten, es ist nicht die Aufgabe von Kunden zu wissen, was sie wollen. Das ist was anderes als Führerbefehl, wir folgen dir oder sowas in der Art. Ist aber totalitär, weil es sich über die Subjektivität der Menschen überhebt und sagt, wir definieren, was ihr wollt. Das ist eine Form des Totalitarismus, der es genauso darum geht, zu kontrollieren, was Menschen wollen und wollen sollen. Nur es kommt völlig anders daher. Und Sie können mal diese ganzen Sätze von den Protagonisten dieser Wirtschaft sich mal einfach genau auf der Zunge zergehen lassen. Wenn Eric Schmidt von Google sagt, wenn man nicht will, dass bestimmte Handlungen negativ in der Öffentlichkeit präsentiert werden, dann sollte man sich überlegen, diese Handlungen gar nicht zu vollziehen. Das ist alles Zeugs, was in diesen Interviews kommt. Und weil diese Typen so freundlich aussehen, ja, und übrigens kein anderes Interesse haben als die pausenlose Verbesserung der Welt im Sinne der Erhöhung ihrer Komfortmöglichkeiten, kommt das ja auch alles unheimlich smart rüber. Und wie gesagt, die haben dann auch nur ein T-Shirt an oder sowas, ja? Nicht mal ein Anzug. Ja, die sind echt smart. Und es ist zum Kotzen, was dort passiert. Und ich finde das so dramatisch, weil uns auch hier der Referenzpunkt fehlt, zu sagen, an welcher Stelle passiert denn hier etwas, wo man dringend sagen müsste, stopp, das geht nicht. Hier passiert etwas mit uns. Wo ist der Referenzpunkt dafür? Und jetzt gibt's den für mich auch interessanten Aspekt. Ich habe diese ganze Entwicklung überhaupt nicht technikaffin, ich bin überhaupt nicht internetaffin, ich habe auch bis heute kein Smartphone, mich interessiert das alles nicht. Das ist aber egal für den Zusammenhang, weil ich auch die Diskussion über viele Jahre nur sehr oberflächlich wahrgenommen habe und immer gedacht habe, ja, das ist gefährlich, was dort passiert. Das ist gefährlich. Aber solange wir rechtsstaatliche Verhältnisse haben, ist das ja kein Problem. Es wird ja erst in dem Moment gefährlich, wo es einen Regimewechsel gibt, die das alles benutzen, was da zur Verfügung steht. Und es hat bei mir ziemlich lange gedauert zu kapieren, dass der Gedanke falsch ist. Der Gedanke ist falsch, weil der Wechsel des Systems findet statt, und zwar innerhalb unserer holperig, aber doch funktionierende Demokratie, innerhalb unserer definierten und festgelegten Freiheitsspielräume, weil sich die Veränderung der Sozialverhältnisse innerhalb dieses nach außen stabil aussehenden Systems vollzieht. Und zum Beispiel die Auflösung von Privatheit im Rahmen einer funktionierenden Demokratie stattfindet. Und übrigens immer willige Politiker findet, die das gerne befördern. Diese Form der Auflösung des Privaten. Und ein wichtiger Aspekt dabei noch, auch in dieses Themenfeld der Shifting Baselines. Ich habe in der Vorbereitung für diesen Vortrag bei Günther Anders nachgelesen, die Antiquiertheit des Menschen. Günther Anders mit seiner Technikphilosophie schreibt schon vor 50 Jahren unglaublich interessante Dinge über Überwachung und totalitäre Gesellschaften. Und zwar schreibt er das zu einer Zeit, wo es Telefon gibt, Fernsehen, Radio und so ein bisschen Abhörzeugs mit so Wanzen und sowas in der Art. Und Günther Anders reflektiert darüber, dass diese Geräte nicht neutral sind, sondern dass sie benutzbar sind. Und dass es in dem Stadium, wo sie nur mal da sind,
relativ gleichgültig ist, ob das ein totalitäres System ist oder ob das ein demokratisches, rechtsstaatliches System ist. Die Geräte selber machen den Unterschied, weil sie Potenzialitäten eröffnen, die selber die Sozialität verändern. Die Formulierung bei Günther Anders ist, jedes Gerät ist seine Verwendung. Das ist ein ziemlich irrer Satz. Es schafft veränderte Verhältnisse. Und man kann das ja durchbuchstabieren. Denken Sie mal an die Einführung von Überwachungskameras. Liegt auch Äonen zurück. Die gab es ja auch schon immer. Nein, die gab es nicht immer. Die gab es mit der Perfektionierung der Videotechnik und die wurden eingesetzt zur Verkehrsüberwachung. Super Sache. Weniger Staus und so weiter und so weiter. Nun hat man festgestellt, dass wenn es Demonstrationen gegeben hat und man glücklicherweise Verkehrsüberwachungskameras hatte, dass man die Bänder auswerten konnte, um zu gucken, wer sind denn die sogenannten Redelsführer bei diesen Demonstrationen. Und als man auf die Idee gekommen ist, hat man Verkehrsüberwachungskameras auch dort eingesetzt, wo es gar keinen Verkehr gibt. Aber dafür möglicherweise Demonstrationen. Und so haben sich diese Dinger ja in irrsinniger Geschwindigkeit ausgebreitet. Ich glaube, in England gibt es inzwischen 5 Kameras pro Einwohner oder sowas in der Art. Ist wirklich wahr. Und die sind da. Und wir wissen das alle. Und wir finden das gut, wenn im Tatort die Kamerabilder ausgewertet werden. Und das heißt ja nicht, dass jemand, der als Verkehrspolitiker das eingeführt hat, die Intention im Sinne gehabt hat, da haben wir 2014 den perfekten Google-Staat, sondern er hat gedacht, da können wir Verkehr super überwachen. Aber das Gerät selber schafft die andere Möglichkeit. Und welche Potenzialitäten dann geschaffen worden sind, sehen wir eben in der Zeit bis heute. Und ich empfehle als Lektüre übrigens, das ist grandios, analytisch, nicht als Roman, aber grandios als Analyse, The Circle von Dave Eggers. Das ist ein literarisch ganz flaches Buch, aber es ist die beste Analyse über die Gegenwartsgesellschaft, die ich je gelesen habe. Es ist absolut unglaublich, wie der Eggers das Szenario, in dem wir uns gegenwärtig befinden, nur ein kleine Schraubendrehung weiterdreht. Und man versteht plötzlich, worauf das Programm hinausläuft. Und ja, zurück zu den Themen, die in den anderen Vorträgen hier kamen, mit Schuld, Sühne, Verantwortung, die ja auch immer im Kern die Fragestellung gehabt haben, an welcher Stelle merkt man eigentlich, dass die Dinge aus dem Ruder laufen? Und welche Form von Transferleistung für einen selber müsste denn das Bemerken eigentlich haben? Wir haben ja 2 Hürden. Erstens merken wir es nicht, dass die Dinge aus dem Ruder laufen. Und zweitens ist die Wahrscheinlichkeit, dass man daraus eine Konsequenz zieht, unendlich gering. Die Wahrscheinlichkeit der Zustimmung zu dem, was geschieht, ist systematisch immer viel größer als die Wahrscheinlichkeit, dass man das unterbricht. Weil man natürlich Teil dieser Benutzeroberflächen, dieser Komforterhöhung, dieser kommunikativen Welten und so weiter ist. Ich habe einen 20-jährigen Sohn, der ein reflektiertes Verhältnis zu diesen elektronischen Gadgets hat. Aber der sagt natürlich, wie alle seine Freundinnen und Freunde sagen, man kann sich da ja nicht ausklinken. Weil alles schon darüber geregelt ist. Auch die Kommunikation, auch die Verabredungen, auch das und das und das. Das heißt, die Zustimmungsbereitschaft ist unwahrscheinlich groß auf einer non-reflexiven Ebene. Man stimmt immer schon ein. Übrigens auch der Gedanke, der bei Günther Anders auftritt. Ja, dass diese Formen der Veränderung selber immer schon die Leute in eine Situation der Zustimmung bringen. Weshalb die Abweichung so sehr unwahrscheinlich ist, beziehungsweise von dem abweichenden Subjekt so unendlich viel verlangt. Es ist nicht so irgendwas, wo man mal nachdenkt, oh, pff, ist ja alles doch blöd oder so. Da halte ich mich jetzt mal raus. Nein, man ist selber schon wie im Milgram-Experiment ja den ganzen Weg mitgegangen bei dem Ganzen. Und dann, Formulierung von Sebastian Haffner, finden wir viel Grund zur Beruhigung. Wir finden immer viel Grund zur Beruhigung. Naja, die EU wird da schon was machen und die Datenschützer und so weiter. Das wird schon irgendwie, wird nicht so schlimm und so weiter und so weiter. Ich muss das hier auch nicht karikieren, aber Sie verstehen den Mechanismus, der dort stattfindet. Und für mich ist die größte Schwierigkeit, und das ist dann eigentlich was Biografisches an dieser Stelle, zu gucken, wo steigt man eigentlich aus? An welcher Stelle spielt man die Spiele nicht mit? Und gestern in dem Vortrag von Herrn Šefčík gab es ja den Hinweis, den wichtigen und interessanten Hinweis auf die Peinlichkeit des Nichtmitmachens. Also eine soziale Repression, die man erfährt, weil man etwas Bestimmtes nicht mitmacht. Als Sozialpsychologe muss ich sagen, das ist das Schlimmste, was man aushalten können muss. Ausgrenzungserfahrungen innerhalb von Gruppen, zu denen man gehören möchte, sind extrem hart. Das ist nicht irgendetwas, nur weil man dann hinterher keine, was weiß ich, physische Sanktion bekommt oder eine Strafe oder sonst was, sondern ausgeschlossen zu werden von denen, zu denen man gehören will, ist extrem hart. Niemand hält das aus oder nur die allerwenigsten. Das heißt, das ist ein sozialer Kitt, der da auch immer drin ist, der die Zustimmungsbereitschaft wieder erhöht. Und die Frage finde ich wirklich brisant. Wie kommen wir, um auf ganz den Anfang dieses Art Vortrags zurückzukommen, wenn man sagt, wir haben eine moralische Arbeitsteilung und wenn wir uns im Rahmen solcher geschützten Situationen reflektiert darüber unterhalten, was die Konsequenzen zum Beispiel wären der Nichtzustimmung bei der Behandlung der Menschen im Kongo oder sowas, dann beschränkt sich das in aller Regel ja darauf, dass wir uns gegenseitig unserer Zustimmung zu dieser kritischen Haltung versichern. Aber es folgt sicherlich für niemanden daraus, dass er sich nicht das nächste Smartphone kauft oder vielleicht nur für einen oder zwei hier drin. Und ich glaube, eine interessante Frage ist, wie stärkt man, was ist die Möglichkeit, was ist der Modus, sozusagen den Punkt zu stärken, an dem man Menschen dazu veranlassen kann, nicht mitzumachen. Und ich finde es für mich selber unglaublich schwer. Und man macht sich auch schutzlos. Ich habe in der FAZ so einen Artikel geschrieben, der darauf Bezug genommen hat, was Hans Magnus Enzensberger in Bezug auf diesen digitalen Totalitarismus vorgeschlagen hat. Er hat gesagt, keine E-Mails, keine Smartphones, kein Internet. Das ist die einzige Möglichkeit, sich dem zu entziehen. Der ist mit Häme übergossen worden von den ganzen Durchblickern aus der Internetszene. Ha, 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 wie doof ist das denn? Und so weiter und so weiter. Und blenden Sie zurück an die Schönhausgeschichte, an Helfergeschichten, an Widerstandsgeschichten, wie unglaublich hoch die Kosten gewesen sind für diejenigen, die Widerstand geleistet haben, die Menschen geholfen haben. Ja? Wie vergleichsweise pipifaxmäßig gering die Kosten wären, zu sagen, wir schalten uns aus diesem kommunikativen totalitären Universum. Aber wir sind schon so geschiftet in der Baseline, dass man es für vollkommen unmöglich hält, sich da rauszuklinken, bloß weil es das ganze Zeugs gibt. Und man wird natürlich auch irgendwie zum Trottel oder sowas, wenn man sagt, Steve Jobs ist sowas Ähnliches wie ein totalitäres Subjekt. Wie jetzt? Ja? Er hat doch eigentlich immer nur das Beste gewollt. Ja, vielleicht können wir uns darüber unterhalten, wie man den Punkt finden kann. Danke.
Sie hörten den Soziologen und Sozialpsychologen Harald Welzer. Er fragte im Rahmen des letztjährigen Philosophikums in Lech, wie sieht Totalitarismus im 21. Jahrhundert aus? Sie hörten einen Mitschnitt vom 20. September 2014. Die Redaktion der Sendung hatte Jörg Sobiela.